Willkommen bei Vergaberecht im Wandel, der Podcast rund um die öffentliche Beschaffung des AWZ Bayern. Mein Name ist Sebastian Michel und gemeinsam mit meiner Kollegin Nicole Bayer sind wir in dieser Folge zu Gast bei GovRadar, um zusammen mit dem Geschäftsführer Herrn Sascha Soig einen Blick in die nahe Zukunft zu wagen. Herr Soig, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen und wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wenn wir den Blick in die Zukunft richten, Herr Soig, fehlen bis 2030 rund 1 Million Vollzeitkräfte im öffentlichen Dienst. Dadurch steigt der Druck im Hinblick auf die Beschleunigung und Vereinfachung der Vergabeverfahren stetig. Gleichzeitig zeigt die Studie auf, dass sich bis zu 85% der administrativen Tätigkeiten mittels KI automatisieren lassen. Da die Zeit drängt, diese bestehenden Probleme zu lösen, lautet die zentrale Frage daher, kann die Implementierung von KI helfen, diesen Problemen entgegenzuwirken?
Ja, kann sie. Kann sie definitiv. Und ich glaube, Sie haben es gesagt, die Zeit drängt. 2030 ist ja, manchmal realisieren wir das gar nicht. Das ist jetzt nicht mehr so weit weg. Das sind jetzt gute 4 Jahre, je nachdem, welchen Punkt in 2030 man sich raussucht. Ich glaube, die KI muss helfen, diese Lücke zu schließen. Und KI für uns aus meiner Sicht immer als ein Teilaspekt von Automatisierung. Also überall da, wo wir die Menschen zukünftig in der Verwaltung nicht mehr haben werden, weil sie in den Ruhestand gegangen sind, weil wir den demografischen Wandel beobachten, weil wir signifikante Personalengpässe erleben. Das sagen uns alle Kunden von der kommunalen bis zur Bundesebene. Ist das so ein Stück weit unausweichlich. Und KI ist dann letztlich ein Aspekt dieser Automatisierung, die aus unserer Sicht definitiv helfen kann. Ich glaube, Frau Bayer, wir haben auch schon drüber gesprochen, ich glaube, sie muss helfen und sie hilft ja auch heute schon.
Ich kann da zustimmen und da nochmal ansetzen. Wir haben wenige Jahre Zeit, um jetzt sozusagen die Verwaltung wieder auf Stand zu bringen und handlungsfähig zu machen. Was haben Sie denn bis jetzt? Sie haben ja schon einen großen Kundenstamm mittlerweile gewinnen können. Welches Feedback bekommen Sie da? Wie läuft das? Wie zufrieden sind die Auftraggeber?
Ja, ich glaube, das Feedback ist sehr differenziert und das ist auch okay so. Wir haben zu Beginn, wir sind Anfang 2020 mit der Idee gestartet und das war auch unser Gründungszeitpunkt. Wir haben enthusiastisches Feedback bekommen, würde ich sagen, und sind inzwischen an einem Punkt, wo es nicht nur darum geht, irgendwas mit KI zu machen, weil KI dran steht. Das tut gefühlt ja jeder Zweite und inzwischen hat das viel mehr Einzug gehalten in der Verwaltung. Es ist so eine erste Realität angekommen. Und damit auch gewisse Erwartungshaltung zu Recht. Wir sind inzwischen jetzt nach Definition entweder noch Startup oder schon Scale-Up, wie man das auch immer sehen will. Und der anfängliche Bonus von, die sind irgendwie hip und innovativ und machen irgendwas mit KI. Ich glaube, der ist zu Recht so ein bisschen, den haben wir hinter uns gelassen. Es ist eher im Markt angekommen, KI kann helfen, soll helfen und ich habe auch einen gewissen Anspruch daran, wie sie mir helfen soll. Und ich glaube, da ist es eher so, dass wir unterschiedlichen Erwartungshaltungen begegnen und da viel, ich sage immer, Erwartungsmanagement betreiben und betreiben müssen. Wir haben auch Kunden gehabt, die uns zu Beginn gefragt haben, und die KI sagt mir dann, was ich beschaffen soll. Also das ist vielleicht für den einen oder anderen auch wünschenswert, aber man muss da, also man tut schon gut daran zu differenzieren und auch wir tun gut daran zu erläutern, was kann denn eine solche KI-gestützte Lösung, und übrigens nicht alles ist KI im Teil von Automatisierung, vieles ist einfach, ich sag mal, gut gemachte, smart gemachte Software und damit Prozessautomatisierung. Also was kann diese Lösung, was kann sie nicht und was kann ich automatisieren und was kann ich auch nicht automatisieren? Und da haben wir auch eine Überzeugung von, ich habe eine Überzeugung, das wird auch immer eine Differenzierung bleiben. Wir werden auch in der öffentlichen Beschaffung, das ist dann häufig die schlechte Nachricht, wir werden nicht alles automatisieren. Es ist weiterhin eine Unterscheidung zwischen KI, AI und HI, ist immer mein Begriff. Also wird auch die Human Intelligence noch brauchen, aber eben in so einer 80-20-Lösung.
Ja, die Zusammenarbeit, die gelungene Zusammenarbeit zwischen den Tools und den einzelnen Mitarbeitern, das sollte ja das Ziel sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja auch noch Entwicklungspotenzial gibt. Ja. Ich denke, ein Thema ist auch die Rechtssicherheit. Da kann man mit Sicherheit auch noch mehr dran fallen. Aber im Großen und Ganzen haben wir ja, also ich zumindest, auch das Feedback bekommen in den einzelnen Seminaren, dass man ja mit der Lösung sehr zufrieden ist und schon ein ganz gutes Stück Arbeit abnimmt. Und es ist eine wunderbare Basis für eine Weiterentwicklung. Insbesondere auch bei einem folgenden Punkt, den ich noch anbringen möchte. Die öffentliche Beschaffung leidet ja auch ein bisschen darunter, dass immer weniger Bieter sich so finden, um bei den Beschaffungsvorgängen teilzunehmen. Es gibt da auch ganz tolle Studien zu, die den Finger sozusagen in die Wunde legen. Die psychologischen Kosten seien so hoch, heißt es da. Für die Unternehmen ist der Aufwand und das formalisierte Verfahren zu anstrengend. Kann auch hier KI und vielleicht auch Ihre Lösung dazu beitragen, die Verfahren einfacher zu machen durch standardisiertere Abläufe bei den öffentlichen Auftraggebern?
Ja und nein. Ich glaube, der Ablauf wird ja nicht durch ein Tool standardisiert zwingend. Also das ist immer so das Gespräch von dem digitalisierten Prozess. Wenn der vorher suboptimal war, dann ist der ein digitalisierter, suboptimaler Prozess. Ja, so. Ich glaube, dass unsere Lösung im Speziellen dazu beiträgt, zu einer gewissen Standardisierung und gar nicht so sehr auf vielleicht auf prozessualer Ebene, auch auf Dokumentenebene, dass ich in einer Zusammenarbeit zentrale Vergabestelle, Beschaffungsstelle mit Bedarfsträgereinheiten oder Fachbereichen einmal festlege, naja, wenn wir jetzt beispielsweise GovRadar nutzen, dann wissen wir als zentrale Einheit, da kann jetzt nicht so viel kaputt gehen sozusagen. Also wir geben ja den Fachbereichen ein Stück weit eine im Tool vorhandene Expertise mit und arbeiten gemeinsam da rein. Wenn ich auf den Prozess schaue, dann entsteht auf der Auftraggeberseite tatsächlich auch eine Prozesseffizienz durch diese Kollaboration innerhalb des Tools. Wir wollen ja gerade die Fachbereichseite und die zentralen Beschaffer in dieselbe Lösung bringen und im Zweifelsfall in dieselben Dokumente arbeiten lassen. Also das Feedback bekommen wir schon, dass das für viele sehr hilfreich ist, dass man wegkommt von diesem E-Mail-Ping-Pong. Nicht, ja, jetzt, ich habe dir eine Version geschickt und jetzt mach mal wieder deine Anmerkungen und wieder zurück. Das ist ein signifikanter Effizienzhebel. Interessant, dass Sie ansprechen auf der Bieterseite. Also wir haben, Stand heute, sind wir ja eine reine Automatisierungslösung für die Auftraggeberseite.
Ja.
Was wir dabei beobachten, ist gleichzeitig ein stark wachsender Markt oder sich entwickelnder Markt an KI-gestützten Software, Automatisierungstools auch für die Bieter. Da entwickelt sich unheimlich viel, unterschiedlichste Unternehmen, auch diverse Startups, die genau diesen Bereich adressieren. Und da bin ich dann an so einem Punkt, dieser Markt, diese Seite ist noch ein Stück weit offener als die Verwaltung für eine solche Lösung. Da wird eher mal ausprobiert, da wird dann gesagt, was ist denn der Business Case, wie viel Zeit erspart mir das? Und so ist dann da auch ein fröhlicher Markt, der solche Tools entwickelt und zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite haben wir bei den öffentlichen Auftraggebern häufig nicht als erste Frage, also das ist so ein bisschen so ein Mindset-Thema. Was ist denn der Business Case? Wie viel schneller bin ich dadurch? Ich sage immer, unsere Währung sind frei werdende Stunden für andere Tätigkeiten oder für komplexe Beschaffungen beispielsweise, die ich nicht automatisieren kann. Häufig war in der Vergangenheit eher die Frage, darf ich das denn? Ist die KI böse? Sind wir morgen alle arbeitslos und müssen zu Hause bleiben? So, das muss man einordnen. Ich glaube, das muss man ein Stück weit mehr einordnen auf der öffentlichen Seite als jetzt auf der privaten Seite. Aber diese Tools sind natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie da auch dem Einzelnen die Arbeit leichter gemacht wird und das möglicherweise auch dann eine Erleichterung ist, die wirklich diesen Studien entgegenwirkt. Und sagt, da ist die Belastung sehr hoch.
Ja. Und auf beiden Seiten dann spürbar wird.
Ja.
Vereinfachte Verfahren, dann vielleicht auch zielgerichtete Ausschreibungsunterlagen, weniger zusätzliche Formulare, weil man alles, auch den Prozess bei der Implementierung der KI, muss ich mir optimalerweise natürlich auch meinen Prozess angucken und dann optimieren. An dieser Stelle, ich glaube, und da will ich auch noch mal darauf hinweisen, ist ganz wichtig natürlich, dass man öffentlichen Auftraggeber da auch sozusagen ein Stück weit begleitet und das Mindset dafür schafft. Da arbeiten wir auch bei Seminaren zusammen, die sozusagen ganz toll sind und auch die Möglichkeit gibt, sozusagen auch die rechtliche Seite dann für sich einzuordnen, wie nutze ich das Tool rechtssicher. Und ich denke, dann kann man mit ein bisschen positiven Grundstimmung in die Zukunft blicken. Jetzt habe ich relativiert, nein, sehr positiv in die Zukunft blicken. Wie sehen Sie das, Herr Söck?
Ja, ich werde häufig gefragt, wann kommt denn jetzt der KI-Durchbruch in der Verwaltung? Da muss man sagen, das ist der technologisch ist der längst erfolgt. Sie haben es ja auch zitiert, wie nachweislich viele Tätigkeiten von einer KI inzwischen besser leistbar sind als von uns als Mensch. Der Durchbruch ist weiterhin bei manchen offen, aus den eben genannten Gründen und im Mindset. Und Mindset ist ein Führungsthema. Wenn ich als Leitung des Hauses, sage ich jetzt mal, dafür sorge, dass eine Kultur herrscht, die ein Verproben ermöglicht. Und da rede ich nicht davon, dass irgendwo das Vergaberecht gebrochen werden muss oder so, sondern dass ich dieses bestehende Vergaberecht sinnvoll nutze. Und da gibt es ausreichend Möglichkeiten, Lösungen wie unsere in den Einsatz zu bringen, in eine Verprobung zu bringen, dann werden Einzelne auch auf der Sachbearbeiterebene sich da eher trauen, mit uns zu sprechen, das auszuprobieren, das mal anhand eines Prozesses durchlaufen zu lassen. Wenn es gibt Häuser, die sind geprägt davon, von diesem darf ich das? Und Sie haben es auch angesprochen, Rechtssicherheit, was ist das? Das frage ich als Nicht-Jurist, fairerweise. Und brauchen wir das? Also in welchem Zusammenhang brauchen wir es? Wo brauchen wir es nicht? Und wenn ich der Organisation erlaube, zu differenzieren, dann funktioniert das gut. Wir machen die Erfahrung, ja, es gibt zunehmend mehr, die anscheinend einen Druck verspüren. Einfach, ich habe keine Menschen mehr hier in der Organisation, immer weniger. Ich muss irgendwie automatisieren. Das ist aber bei weitem noch nicht bei allen angekommen. Und dann wären auch die Prüfschleifen länger oder dann wären die Fragen zahlreicher. Was bedeutet das, Ihre Lösung, wie ist die einzuordnen hinsichtlich des AI Act? Was sagt eigentlich unsere Personalvertretung? Was ist mit Datenschutz? Was ist mit IT-Sicherheit? Und also fair auch ganz offen gesprochen, die deutsche Landschaft anschauen. Wir haben 16.000 Vergabestellen in Deutschland. Wenn ich diese Fragen jeder einzelnen Vergabestelle beantworten muss, dann ist meine Ressource Personal bei uns und unser Startup, wie auch immer, Scale-Up-Budget, schnell aufgebraucht. Das heißt, wir sind in Überzeugungsarbeit unterwegs, aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, Fürsprecher zu generieren, Multiplikatoren zu generieren, Referenzcases wie Nordrhein-Westfalen zu generieren. Ja.
Ich denke auch, was die öffentliche Verwaltung mit Sicherheit auch noch brauchen kann und ein ganz gutes Stück weit hilft, ist einfach ein Leitfaden. Ja. Einmal die Problematik durchzuexerzieren, die wichtigsten Punkte aufzugreifen und zu sagen, so kann man das, ich weiß, rechtssicher, jetzt spricht der Jurist, aber so weit wie möglich rechtssicher implementieren und umsetzen und nutzen. Und auch hier gibt es ja, ich bin großer Freund von Studien, das wird man, glaube ich, im Podcast noch oft hören, eine ganz spannende zum Beispiel auch, dass ja oft Ermessens- und Beurteilungsspielräume in Verwaltung ja genau den gegenteiligen Effekt haben, dass es nicht schneller geht, sondern deutlich langsamer. Und da möchte ich manchmal auch dafür werben, zu sagen, na gut, dann machen wir es halt engmaschiger und geben mir Leitfäden vor, denn im Hinblick auf 2030 müssen wir eben schnelle Prozesse umsetzen und haben nicht so viel Zeit für klassisches Change Management.
Also tatsächlich ist es so, dass wir diese Vibes oder diese Kultur auch spüren im vertrieblichen Ansatz, in der Interaktion mit unseren nutzenden Organisationen, mit Kunden. Und ich glaube, Sie haben das mal gesagt, wenn man oder viele in der öffentlichen Verwaltung wünschen sich mehr Gestaltungsspielraum und wenn man ihnen den dann gibt, dann neigen viele dazu zu sagen, wie soll ich es denn jetzt machen? So, das ist natürlich, da bin ich wieder beim Mindset. Und für mich ist auch, also ich stelle mir auch die Frage, was braucht es dann? Und Sie haben gesagt, naja, es gibt vielleicht Leitlinien oder es gibt vielleicht sogar den Punkt, oder ich will es anders sagen, ich habe über die letzten Jahre immer gesagt, wir müssen predigen, Mindset Change, man muss die Leute in einem quasi Pull-Effekt davon überzeugen, zu sagen, okay, wir haben hier mal ein Amt oder wir haben hier den ersten Referenzcase und andere wollen dann im besten Fall auch. wenn das nicht eintritt und ich habe mir teilweise gefühlt den Mund fusselig geredet, dann braucht es vielleicht diese Guidance in sehr engerer Form oder sehr viel engerer Form. Vielleicht hilft dann ein Naheliegen oder ein Verpflichten dieser Automatisierungslösung. Es muss ja nicht eine KI-Lösung sein, nochmal. Ja. Aber ich würde wahrscheinlich formulieren, und wieder juristischer Laie, dass irgendwo nahegelegt wird oder erwartet wird oder verpflichtend wird, Automatisierungslösungen einzusetzen. Denn das ist so ein bisschen, wie ich auf den Staat oder vielleicht auch auf den Gesetzgeber gucke. Ich erwarte ja als Bürger, dass dieses Unheil von mir abgehalten wird. Und das Unheil, meine ich, ist sehr, sehr scharfes Wort für, was passiert denn eigentlich 2030 und ongoing? Und das ist eine große Herausforderung. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist noch nicht bei allen angekommen.
Ja.
Und vor diesem Hintergrund bin ich dann als eigentlich sehr liberal denkender Mensch so, dass ich sage, okay, vielleicht braucht es einfach, vielleicht ist es einfacher für die, wenn die das irgendwie, weiß ich, zumindest verproben müssen oder irgendwie einmal, jeder muss mal ein Business Case gerechnet haben. Wie viele Tools habt ihr ausprobiert, dass das erforderlich oder verpflichten wird, das irgendwie nachzuweisen?
Und mit Sicherheit schließt sich das ja auch nicht aus. Ich bin da völlig auf Ihrer Linie. Auch grundsätzlich wäre mir überzeugen lieber als den sozusagen verpflichtende Vorgaben. Aber im Hinblick auf die Zeit, vielleicht kann auch ein verpflichtender Leitfaden überzeugen durch die Umsetzung. Und da glaube ich, wenn man gut funktionierende Systeme, KIs und Automatisierungsprozesse hat und man in der Praxis dann sieht, es spart uns wirklich viel Zeit. Wir haben mehr Zeit für die wesentlichen Entscheidungen und nicht so sehr für Standardverfahren. Dann gewinnt ja sozusagen nicht mehr Gesellschaft, sondern auch der öffentliche Auftraggeber.
Ja. Ja, das ist der Bezug auf die einzelnen Lösungen, was ich auch regelmäßig pitche oder wofür ich plädiere, ist, dass wir uns die Frage stellen, haben wir die richtigen Konstrukte? Jetzt spreche ich wieder als Vertreter eines GovTech-Startups. Ja, wir bringen Software as a Service aus. Und ich habe immer mehr die Überzeugung über die letzten Jahre entwickelt, wir sind so die Neuen oder wir sind die Pioniere, die zum ersten Mal Software as a Service auf B2G, also das, was eigentlich im Business-to-Business üblich ist, auch in Richtung Government ausbringen oder ausbringen wollen. Bei uns gibt's ja nichts anderes. Also unsere Lösung ist, ich sage mal, die schlechte Nachricht ist, ihr kriegt alle dasselbe. So, und das Schöne ist dann wieder, und was ist wie funktioniert Software as a Service? Das kann morgen losgehen. Schicken Sie Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, dann legen wir Ihnen einen Account an und dann können Sie loslegen damit. Sie kriegen aber auch nur das, was da ist. Also wir bauen nicht irgendwas customized von null auf. Und das ist das, da komme ich auf diese Konstrukte. Der Staat, die Verwaltung, unser Markt scheint das noch nicht zu kennen. Ich bin weiterhin regelmäßig in der Überzeugungsarbeit unterwegs. Wir brauchen Konstrukte zur Beauftragung, zur Beschaffung von Software-as-a-Service-Lösungen, die ähnlich einfach sind. Und das betrifft vor allem die Bundesteilweise oder die Länderebene, wie irgendwelche Rahmenverträge, wo Beratungsleistungen abgerufen werden können. Denn gerade diese Beratungsleistungen, sei es IT-Implementierung oder IT-Beratung oder was da nicht alles möglich ist, die sind für viele unheimlich einfach zu beauftragen, weil es einen Rahmenvertrag gibt, da ist weil sich der Tagessatz festgelegt. Und das ist nicht nachhaltig. Da beginnt wieder ein Haus, die Lösung als Goldrandlösung von null aufzubauen. Kann gar nicht wissen, weiß wahrscheinlich im Endeffekt zumindest nicht, was macht eigentlich mein Nachbarressort oder das nächste, die vielleicht auf der Nachbarlandkreis oder so, wenn wir auf kommunaler Ebene sind. Also haben wir die richtigen Konstrukte, um die Alternative zu dem Personentag, den ich abrufen kann, wäre ja, ich kann irgendwie Software as a Service, was wir verkaufen, ja Jahreslizenzen, die kann ich irgendwie abrufen. Und da gibt es hervorragende GovTech-Startups da draußen, die nicht unsere Wettbewerber sind, aber die ein ähnliches Konstrukt nutzen. Und auch die haben die Herausforderung, naja, mein Wettbewerber ist im Zweifelsfall irgendein Dienstleister. Und jetzt denken wir nochmal drüber nach, was wir über demografischen Wandel gesagt haben und wie nachhaltig das ist, wenn ich sage, das kriege ich selbst nicht mehr hin, das gebe ich einem anderen Menschen. Das in the grand scheme of things, wenn ich den gesamten Markt anschaue, das kann ja in der Makroperspektive nicht funktionieren. Und deswegen versuche ich immer weiter zu plädieren, okay, was sind die Konstrukte und vor allem, und da sind wir, das ist in der kommunalen Welt eine große Herausforderung, wer fühlt sich denn zuständig oder ich habe gelernt, noch besser verantwortlich für die Erstellung solcher Konstrukte oder überhaupt darüber nachzudenken oder die auszuschreiben oder da den nächsten Schritt zu gehen, dann Stand heute sind die sehr rar.
Ich denke, auch hier ist der entscheidende Faktor, Fachwissen zu bündeln und nicht jede Marktgemeinde sozusagen in den eigenen Entscheidungsprozess zu schicken. Aber auch hier, man darf nicht vergessen, ist geschichtlich gewachsen. So, auch hier müsste man die Selbstverwaltung der Kommunen, ja. Auch hier, glaube ich, muss man diese Idee als Lösung vorgefertigt bereiten. Ja, dass sozusagen, ich glaube, wir werden nicht schaffen, dass hier irgendeine gesellschaftliche Umgestaltung, was die Selbstverwaltung betrifft, kommt. Aber man kann es zumindest so weit vorbereiten, dass man einfach nur noch den ersten Schritt tun muss. Und ich glaube, dann wäre schon viel geholfen, wenn man es, ich würde sagen, gut portionierbar, ja, ja, schon als Modullösung gibt und sagt, ihr müsst nur noch Go sagen. Und diese Idee sozusagen zu verkaufen und an den Mann zu bringen mit einer gut ausgearbeiteten Lösung, das könnte vielleicht mittelfristig zum Erfolg führen.
Und das ist dann eine zusätzliche Effizienz, neben der, die aus beispielsweise unserem Tool kommt. Wenn ich auf die kommunale Welt schaue, dann ist vielleicht NRW ein ganz gutes Beispiel. Da hat natürlich jede einzelne Kommune, kommunale Organisation einen Effizienzgewinn im Prozess und wir werben ja damit, dass wir sagen, wir glauben, wenn ihr alles händisch macht, in der Zusammenarbeit, in der Dokumentenerstellung, in der Markterkundung, dann sind wir 90% schneller. So, also ich brauche noch 10% des Prozesses. Tolle Effizienz, wo aber eine signifikante Effizienz für alle Beteiligten entsteht, da im Übrigen dann am Ende auch für den Steuerzahler, ist, wenn sich da jemand zuständig fühlt oder in der Verantwortung sieht. In Nordrhein-Westfalen war es dankbar. Da hat Frau Ministerin Scharnbach eine Doppelrolle. Sie ist für Digitales zuständig und für Kommunales. Sicherlich hilfreich. Und deswegen sage ich wieder, Konstrukte, wo gibt's die? Und sie hat die Entscheidung getroffen, wir stellen das zur Verfügung allen Kommunen. Und jetzt verrate ich wahrscheinlich in der Verhandlungslogik nicht allzu viel, wenn ich sage, Frau Ministerin hat natürlich fürs Land NRW nicht unseren Listenpreis gezahlt, weil wir auch dann einmal erklären müssen, uns erklären müssen und wieder diese ganzen Prüfschleifen von AI Act bis IT-Sicherheit einmal abbacken können und sagen können, für uns ist das signifikant effizienter und wir sind auch, wir profitieren davon, dass wir geschlossen sozusagen zuverlässig Feedback bekommen. Da sind jetzt etwas über 250 Nutzerinnen und Organisationen, die uns im Einsatz haben. Und das ist wieder auch der Gedanke von Software as a Service. Wenn da auf nur einer die Hand hebt und sagt, das wäre jetzt toll, wenn ich das und das und das machen könnte, dann nehmen wir das in Customer Success Team auf. Und spätestens, wenn der 20. sagt, also, oder unser Team sagt, das haben wir jetzt so oft gehört, das sollte ein Stück weit hochrutschen in der Produktentwicklung, dann passiert es und es wird wieder allen zur Verfügung gestellt. Und das ist das Gegenkonzept zu, ich habe irgendwo mit Geldern meines Hauses, meines Haushalts mein Ding gebaut und die anderen wissen gar nichts davon. Das ist eigentlich Verlust für alle.
Ja, und natürlich auch, wenn man weiterdenkt, Mitarbeiter wechseln und Ähnliches, wenn alle auf das gleiche System sozusagen ein bisschen eingestellt sind, dann ist es ja auch einfacher, in den Abläufen dann auch neue Mitarbeiter wieder einzubauen, als wenn jeder sozusagen seine eigenen selbstgemachten Systemchen hat, auf die man dann wieder schulen muss. Wie sehen wir den Punkt?
Das ist natürlich aus Anbietersicht, das ist natürlich das Nonplusultra. Das ist so die Microsoft Office-Logik.
Ja.
Jetzt haben wir mitunter auch zu Recht die Diskussion, okay, inwieweit gebe ich mich da in einen Login-Effekt? Das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, davon sind zumindest Stand heute davon so weit weg, dass ich sage, wir haben 650 Organisationen, die uns nutzen und wir haben nochmal 16.000 Vergabestellen in Deutschland. Es ist natürlich in der Wechselfähigkeit, dass es so einen Industriestandard gäbe, ist das dann fürs Personal sicherlich hilfreich. Ich glaube, da sind wir weit von weg. Und da kann ich auch nachvollziehen, wenn da niemand sagt, Moment mal, da sind wir ja irgendwie gebunden an ein Haus und dann habe ich so eine Microsoft-Logik. Was ist, wenn GovRadar uns jetzt die Lösung aufstellt, was wir als deutsches Unternehmen wahrscheinlich
nicht tun würden.
Ja, haben wir ein großes Interesse daran, das nicht. Aber die Diskussion kann ich klinisch nachvollziehen.
Nun gut, Login sehe ich jetzt bei Ihrer Lösung nicht, aber korrigieren Sie mich, man kann ja einfach, es sind ja Jahresverträge.
Klar.
Ist Kinder keine Schnittstellen oder irgendwelche.
Genau. Oder was Legacy-Systeme angeht, was häufig eine Herausforderung ist, dass die Herausforderung besteht bei uns definitiv nicht.
Also einfache Lösung auch zum Testen für ein Jahr für die Kommunen, um mal herauszufinden, nicht nur für die Kommunen natürlich, auch für anderen auch in der öffentlichen Beschaffung, wie gut das System funktioniert.
Für uns ist das der Kern von Software as a Service. Ich kriege häufig die Frage, wie lange ist denn Ihre Implementierungsphase? Mhm. Dann sage ich, ja, im schlimmsten Fall 24 Stunden, mhm. und dann können Sie loslegen. Dahingehend gibt es den Login-Effekt ja auch nicht,
ja.
Weil Sie, ja, das ist das typische Jahreslizenzmodell, dann halt sagen, ich kündige die Lizenz oder ich passe die an in beide Richtungen. Ja, zum Glück haben wir bislang eher Kunden, die sagen, ich hätte gerne mehr davon. Das ist dieser Pull-Effekt, dass dann andere Ämter auch sagen, ja, das ist eigentlich ganz hilfreich. Mhm. Das möchten wir gerne auch. Aber es ist natürlich flexibel in beide Richtungen.
Okay. An dieser Stelle würde ich dann gerne nochmal die Chance nutzen, um auf unser gemeinsames Webinar hinzuweisen. Da können geneigte Hörer jetzt das auch mal live sehen. Wie kann man es im aktuellen und tatsächlichen Vergabeverfahren einsetzen? Und an der Stelle bleibt mir nur zu danken, Herrn Zeug, dass Sie heute hier waren bei uns.
Herzlichen Dank.
Danke.
Auch unseren Zuhörern sagen wir vielen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, Sie konnten in dieser Folge wertvolle Impulse mitnehmen. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und besuchen Sie uns gerne auf unserem LinkedIn-Kanal. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.